Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 32 und 33 der 14. Sure, der Sure Abraham.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu alladhi khalaqa السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به ثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die an einige der guten Gaben Gottes an die Menschheit erinnern. Suche Zuflucht bei Gott, vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Er ist Gott, der die Himmel und die Erde erschuf und aus den Wolken Wasser hinabregnen lässt, mit dem er aus dem Erdreich Früchte, die euch ernähren, hervorbringt. Er, der euch die Schiffe dienstbar machte, damit sie auf sein Gebot hin die Meere befahren und der Flüsse und Bäche in euren Dienst stellte. Und dienstbar machte er euch Sonne und Mond, die unentwegt und genau berechnet in ihren Bahnen kreisen. Und dienstbar machte er euch Tag und Nacht.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastore.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Sonntag, dem 29. Dezember 2024, gleich dem 9. D1403 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Volkstümliche Erzählungen aus Iran. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Imam Alis Gedankengut im Spiegel des Nahjul Balagha. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Islam, Ernährung und Gesundheit. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Volkstümliche Erzählungen aus Iran. Bleiben Sie dran!
Volkstümliche Erzählungen aus Iran. Wir besprechen im Moment, wie Sie wissen, die Gute-Nacht-Lieder in der iranischen Folklore. Wir sagten, dass diese Lieder zum Teil schon sehr alt sind und dass sie literarisch nicht den Ansprüchen der klassischen Dichtkunst gerecht werden. Sie wurden in einer gefühlvollen Stimmung von Müttern erfunden. Auch die iranischen Schlaflieder drücken Wünsche einer Mutter aus, wie den Wunsch, dass das Kind groß wird, etwas lernt, auf Pilgerreise geht und heiratet. Die Mutter flüstert im Gute-Nacht-Lied ihrem Kind ihre Wünsche zu. Schlaf, schlaf, sei meine Blume, mein Liebes, sei meine Nachtigall, sei nachts in meinen Armen, mein Liebes und mein Schatz. Schlaf, schlaf, sollst zur Schule und zur Pilgerfahrt gehen. Die Mutter wünscht sich im Gute-Nacht-Lied von Gott die Gesundheit des Kindes. Schlaf, o Blume, schlaf, o Hyazinthenstrauch. Meine Blume bist du, wenn du schläfst, meine Blume bist du, wenn du wachst, hoffentlich wirst du niemals krank. Und wenn das Kind einmal krank wird, mögest du, o Gott, es beschützen. In allen Gegenden des Irans gibt es auch Gute-Nacht-Lieder, in denen es darum geht, dass der Vater verreist ist und Mutter und Kind auf seine Rückkehr warten. Zarte Blume, dein Papa ist Soldat geworden. Blüte der Pfefferminze, dein Papa ist gegangen und ich bin alleine geblieben. Blüte der Pistazie, dein Papa ist gegangen und hat den Gürtel festgeschnallt. Blüte des Mohns, dein Papa ist gegangen, Gott sei mit ihm auf seinen Wegen. Dein Papa hat das Reisebündel geschnürt. Blüte der Traube, dein Papa ist nicht da, aber sei nicht in Sorge. Aus diesen Schlafliedern ist nicht nur von der emotionalen Verbindung der Eltern die Rede, sondern sie geben auch Aufschluss über die Rollen- und Aufgabenverteilung zwischen ihnen. Zum Beispiel darüber, dass der Vater, um den Unterhalt der Familie bestreiten zu können, manchmal auf Reisen gehen muss und die Mutter alleine die Angelegenheiten im Hause regelt und sich der Erziehung der Kinder widmet. Nun aber, liebe Hörerfreunde, zu einer weiteren Geschichte aus dem iranischen Volksmund. Sie ist dem Werk Tausend und eine Nacht entnommen und handelt von Josar und einem Schatz. Ein Händler hatte drei Söhne, die hießen Salim, Salim und Josar. Er liebte Josar so sehr, dass Salim und Salim eifersüchtig auf ihren jüngsten Bruder wurden. Der Händler war schon alt und hatte Angst, dass Salim und Salim nach seinem Tode den jüngsten Sohn schlecht behandeln und ihm seinen Anteil am Erbe vorenthalten. Deshalb beschloss er, vor seinem Tod sein Vermögen unter ihnen aufzuteilen. Eines Tages lud er also seine Freunde und Bekannten ein, um vor ihren Augen sein Vermögen in vier Teilen aufzuteilen. Drei Teile waren für seine Söhne und einen Teil behielt er für sich und seine Gemahlin. Bald darauf verstarb der Händler.
Salim und Salem waren nicht mit ihrem Erbanteil zufrieden. Sie wollten auch den von Josar. So kam es zu einem Streit zwischen ihnen. Salim und Salem verklagten ihren Bruder vor dem Kadi und gingen von einem Gericht zum anderen und gaben dafür so viel Geld her, dass sie schließlich keines mehr hatten. Da gingen sie zu ihrer Mutter und nahmen ihr mit Gewalt das Geld, was ihr Vater für sie hinterlassen hatte, ab. Als Josar nach Hause kam, fand er seine weinende Mutter vor, die ihm von der Untat seiner beiden Brüder berichtete. Josar küsste seine Mutter und tröstete sie. Er sagte, »Sei nicht traurig, liebe Mutter, Gott wird die beiden bestrafen. Du kannst bei mir bleiben, ich werde unseren Unterhalt verdienen.« Da beruhigte sich seine Mutter. Josar kaufte ein Fischernetz, jeden Morgen ging er damit ans Meer und fing Fische und verkaufte sie. So hatten er und seine Mutter ein Einkommen. Aber Salim und Salem gingen nicht arbeiten und sie gaben das Geld, das sie ihrer Mutter abgenommen hatten, für Vergnügen aus. Schließlich besaßen sie nichts mehr und mussten betteln gehen. Sie gingen von Haus zu Haus und bettelten um ein Essen. Manchmal klopften sie auch am Haus ihrer Mutter an. Ihre Mutter hatte Mitleid, und wenn sie etwas zu essen im Haus hatte, brachte sie es ihnen, sagte aber: Beeilt euch, wenn Josar euch sieht, wird er sich aufregen. Salim und Salem aßen ihr Essen und verschwanden wieder, bevor Josar nach Hause kam. Einmal, als Josar vorzeitig nach Hause kam, sah er die beiden beim Essen. Seine Mutter schämte sich und schaute zu Boden, aber Josar wurde nicht wütend. Er grüßte seine Brüder freundlich und sagte: Herzlich willkommen. Na sowas, dass ihr an mich und eure Mutter gedacht habt. Ich freue mich, euch wiederzusehen. Die beiden Brüder schämten sich und sagten: Bruder, wir wären gerne früher zu euch gekommen, aber wir haben dich damals schlecht behandelt und deshalb haben wir uns geschämt. Satan hat uns hinters Licht geführt. Wir bereuen unsere Taten. Da zog Josar sie in die Arme und sagte: Ich nehme es euch nicht übel. Bleibt hier. Josars Mutter freute sich und betete für Josar, dass Gott ihn belohne. Salim und Salem blieben bei Josar und seiner Mutter. Josar stand jeden Morgen früh auf und ging Fische fangen, verkaufte sie und kaufte mit dem Geld Fleisch und Brot. So verging ein Monat. Salim und Salem blieben zu Hause und faulenzten. Eines Tages warf Josar wieder das Netz ins Meer. Aber es war kein Fisch drin. Er ging an eine andere Stelle, doch auch dort konnte er nichts fangen. Er versuchte es bis zum Abend noch an anderen Stellen am Ufer, jedoch vergeblich. Schließlich gab er auf und machte sich bekümmert auf dem Heimweg. Unterwegs kam er am Bäcker vorbei. Dort warteten viele auf das ofenwarme Brot. Er stand abseits, und als der Bäcker ihn sah, rief er: Josar, möchtest du auch Brot? Josar schwieg. Der Bäcker warf einen Blick auf das leere Fischernetz und begriff, dass Josar an diesem Tag nichts fangen konnte. Dabei gab er ihm ein paar Brotfladen und etwas Geld und sagte: Du kannst mir morgen Fische bringen. Verlegen nahm Josar das Geld und das Brot entgegen. Mit dem Geld kaufte er etwas Fleisch. Er gab Brot und Fleisch seiner Mutter, damit sie ein Essen zubereitet. Am nächsten Tag ging Josar früher als sonst zum Meer, um zu fischen. Er warf das Netz an dem Tag immer wieder vergeblich ins Wasser. Schließlich kehrte er mit dem leeren Netz heim. Als er am Bäckerladen vorbeikam, rief ihn der Bäcker. Wieder gab er ihm einige Fladen Brot und etwas Geld und sagte: Josar, sei nicht traurig. Morgen wirst du sicher ein paar Fische fangen, dann kannst du mir deine Schulden begleichen. Aber auch am nächsten Tag kehrte Josar ohne Fische im Netz zurück. Doch auch diesmal gab ihm der Bäcker Brot und Geld. Das gleiche geschah am vierten, fünften und sechsten Tag, bis sich schließlich Josar am siebten Tag entschloss, woanders fischen zu gehen, nämlich am Qarun-Teich. Die Fortsetzung bringen wir beim nächsten Mal.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Saeed Ja'farzadeh mit dem Titel Sarzamine Bikaran, das heißt Unendloses Land.
سرای من خاکت تو تیای من
من خاک تو تیای من جان.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Imam Alis Gedankengut im Spiegel des Nahdul Balagha.
Imam Alis Denken im Spiegel des Nahdul Balagha. Liebe Hörerfreunde, in unserer Sendung geht es um ein sehr wertvolles Buch, welches die Worte eines großartigen Menschen mit einmaliger Ausdruckskraft enthält. Sein Inhalt ist auch nach 14 Jahrhunderten immer noch von der gleichen Anziehungskraft und Schönheit. Ibn Abbas, ein großer Koranexeget und begabter Redner, liebte die exzellente Ausdrucksweise von Imam Ali. Wie die Geschichte berichtet, hörte er gerade Imam Ali a.s. zu, als dieser seine berühmte Scherscherier-Rede abfasste. Da trat ein Mann aus der Umgebung von Kufa hinzu und überreichte Imam Ali ein Schreiben. Imam Ali a.s. las den Brief und setzte seine Rede nicht mehr fort, obwohl Ibn Abbas ihn drängte, dies zu tun. Ibn Abbas sagte, ich habe nie im Leben etwas so sehr bedauert wie den Abbruch dieser Rede. Muawiyah ibn Abi Sufyan war der erbitterste Feind von Imam Ali a.s., aber er hat dennoch eingestanden, dass der Imam sich sehr klar und außergewöhnlich wirksam ausdrücken konnte. Einmal wollte sich ein Anhänger des Muawiyah bei diesem einschmeicheln und sagte, »Ich komme gerade von einem Mann, der sich am wenigsten von allen richtig ausdrücken kann.« Da schalt ihn Muawiyah, »Wer dir, meinst du etwas, Ali, damit?« Der Quraysh-Stamm hat vor Ali nichts über Sprechfertigkeit gewusst. Es war Ali, der den Quraysh die Sprachfertigkeit beibrachte. Die Worte Imam Alis ließen die Herzen erbeben und die Tränen fließen. Hammam ibn Shuraih, ein treuer Anhänger Imam Alis, hatte den Imam gedrängt, alle Eigenschaften der Gottesfürchtigen zu nennen. Ali a.s. gab zunächst nur eine kurze Antwort, aber Hammam beschwor den Imam, er solle ihm die Gottesfürchtigen vollständig beschreiben. Da begann Ali a.s., alle deren Eigenschaften eine nach der anderen aufzuzählen. Während Hammam zuhörte, begann sein Herz immer heftiger zu schlagen. Plötzlich wurde die versammelte Menschenschar durch einen grellen Schrei aus seiner Kehle auf ihn aufmerksam. Hammam fiel zu Boden, sein Herz versagte und er starb. Was Imam Ali vor 14 Jahrhunderten gesagt hat, ist nicht an eine bestimmte Zeit und einen bestimmten Ort gebunden, sondern universal. Ali a.s. drückt sich gekonnt aus, aber nicht um seine Sprachgewandtheit zu demonstrieren, sondern um die Sprache zu nutzen. Alis Sprache richtet sich an die Menschen und soll diese berühren, und deshalb ist sie von zeitlicher und örtlicher Unbegrenztheit. Das gesamte Nahdul Balagha zeugt von einer besonderen Sprachbegabung. Ibn Abil Hadid hat einen Kommentar zum Nahdul Balagha verfasst. Dieser sunnitische Gelehrte schreibt in seinen Erläuterungen zur kurzen Freitagsgebetsansprache Khutba 212, »Wer die Menschen mahnen, die schwerfälligen Herzen zum Erbeben bringen und das wahre Gesicht dieser Welt zeigen will, der sollte sich näher mit dieser Predigt auseinandersetzen und sich beim Sprechen diese eindrucksvolle schöne Khutba zum Vorbild nehmen.« An einer anderen Stelle erklärt Ibn Abil Hadid,
Es ist wirklich erstaunlich, wie Ali ibn Abi Talib alayhi salam manchmal zum großen Helden der Geschichte wird und manchmal wie der griechische Philosoph Sokrates und dann wieder mit den Eigenschaften von Jesus, Sohn der Maria, in Erscheinung tritt. Hier noch eine Aussage dieses sunnitischen Gelehrten über die Worte Imam Ali alayhi salams im Nahjul Balagha. Ich schwöre bei allem Heiligen der Welt, dass ich bereits mehr als 1000 Mal diese Predigt Khutba 212 gelesen habe und sie jedes Mal eine neue Wirkung auf mich hatte und meinen Geist beeinflusst und in ihm Furcht erweckt hat und mein Herz und meine Gliedmassen von Neuem erbeben ließ.
Abdel-Hadid, der für seine literarische Begabung bekannt wurde, hat in 20 Bänden des Nahjul Balagha kommentiert. In seinem Kommentar zur Ansprache 108 schreibt er: Nachdenkliche Menschen sollten sich die Größe der Worte in dieser Predigt, welche eine besondere Furcht im Herzen hervorruft, bewusst machen, um die Wirkung dieser schönen und beeindruckenden Rede selber zu verspüren. Wie sehr hat der Sohn von Abu Talib doch die Religion Gottes unterstützt und dem Islam gedient? Manchmal mit der Hand und seinem Säbel, manchmal mit seiner Sprache und Logik und manchmal mit seinem Herzen und Denken. Sollte von der Kriegsführung und dem Dschihad die Rede sein, ist Ali ibn Abi Talib Anführer der Mujahedin und Kampfbereiten. Und wenn es um Rechtslehre und Erklärung des Korans geht, ist er der größte aller Rechtsgelehrten und Kommentatoren. Außerdem ist er, wenn von Tawhid, dem Glauben an den einen Gott, gesprochen wird, der Imam, das Oberhaupt der Gerechten und der Gottesanbeter. Der zeitgenössische ägyptische Autor Taha Hussein bringt die Geschichte von einem Mann, der irrtümlich meinte, dass die Wahrheit immer das ist, was aus dem Munde einflussreicher Muslime kommt. Taha Hussein schreibt, was Imam Ali alayhi salam zu diesem Mann sagte, nämlich: Du möchtest anhand von Personen messen, was Wahrheit und Recht ist? Tu das Gegenteil. Erst erkenn die Wahrheit und dann wirst du wissen, wer die Wahrheit sagt. Erst erkenne die Unwahrheit und dann wirst du auch die Lügner erkennen. Dann wird es für dich nicht mehr entscheidend sein, wer für die Wahrheit und wer für die Unwahrheit ist. Und du wirst dich nicht mehr über den Irrtum von Persönlichkeiten wundern oder daran zweifeln. Taha Hussein schreibt daraufhin: Nach der Offenbarung Gottes und Gottes Wort kenne ich keine Antwort, die glänzender und schöner sein könnte. Der verstorbene Sheikh Abduh, ein Gelehrter und Mufti der Sunniten und Dozent an der ägyptischen Al-Azhar-Universität, gehört zu denen, die zufällig mit dem Nahjul Balagha Bekanntschaft geschlossen. Er war begeistert von diesem Werk und begann es zu erläutern und dafür zu werben. Über seine Begegnungen mit Nahjul Balagha schreibt er: Wenn ich beim Studium von Nahjul Balagha Ali a.s. von einem Kapitel zum nächsten überging, hatte ich das Gefühl, die Kulissen wechseln und es beginnt ein neuer Lehrgang für guten Rat und Weisheit. Der hohe Inhalt des Nahjul Balagha erhält die Herzen und Seelen und inspiriert sie mit dem Wissen über den Weg zur Rettung. Er hält sie von Irrtümern ab und lenkt sie auf den Hauptweg der Tugenden und Vollkommenheit. Manchmal habe ich auch gespürt, dass ein heller Verstand, welcher keinerlei Ähnlichkeit mit dem Gegenständlichen hatte, aus dem göttlichen Reich kommt und sich mit dem Geist des Menschen verbindet und ihn aus den mehrfachen Schleiern der Natur herausholt und zu dem Reich des hohen himmlischen Reiches emporträgt und zum Schauplatz der strahlenden Pracht der Schöpfung führt. In der Einführung zu seinem Kommentar über Nacht und Balaré schreibt er: Unter allen Arabischsprachigen gibt es keinen einzigen, der nicht davon überzeugt wäre, dass die Worte Alis a.s. nach dem Koran und dem Prophetenwort die edelsten, ausdrucksvollsten und umfassendsten wären. Wir schließen für heute mit einem Wort Imam Khomeinis Rahmatullah Alai, dem verstorbenen Vater der Islamischen Republik Iran, über das Nacht und Balaré. Er sagt: Das Nacht und Balaré ist dem Geist Ali ibn Abi Talib entsprungen und ein Buch für unsere Lehre und Erziehung. Es ist ein Trunk für unsere Heilung, ein Pflaster für die Leiden des Einzelnen und der Gesellschaft. Für Imam Khomeini war Nacht und Balaré ein großes Werk, welches sowohl die individuellen Eigenschaften des Menschen als auch die Merkmale der menschlichen Gesellschaft behandelt und für jedes Zeitalter nützlich ist.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Hamed Zamani mit dem Titel Sepidar.
O Eshqi, qisse shuru mishe, unja katre yas mifishe. من مردمی رو میشناسم که دنیا کنار عشقشون هیچه آتش بشان سو قلب مرداشه کوهن که سر به زیر و آرومن بشت کوهایی رو میشناسم که از ته دنیا معلومم مشق شهادت میکنم مردای این خواب از روی دست و بازوی سقا سر سوخته تو خون آتیش هر جایی خونه چراغ روشنی هست هیشکی ندیده قبل این مردم سپیدار شانه دلیری و زنه شوری ببنده این جنگل افرای عمر
جنجن رنگ سفر میگیره دنیاشون با موج و طوفان هم قسم میشن پای قطارای فشنگاشون پای قطارای فشنگاشون مشق شهادت میکنم مردای این خاک از روی دست و بازوی سقای بیدست یه نخل بی سر سوخته تو خون آتیش هر جای این خونه چراغ روشنی هست هیشکی ندیده باباد از آزادگی گفته وقتی که فتح عشق نزدیکه پرچم به دست باد میفته هر جایی که عاشق بشه اونجا بازار جنگ و عشق و خون میشه عطر گلای یاس میپیچه اونجا کلاله واژگون میشه جان چلاله واژگون میشه.
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Islam, Ernährung und Gesundheit. Weiterhin guten Empfang.
Islam, Ernährung und Gesundheit.
Hallo liebe Hörerfreunde, hier sind wir wieder mit einer neuen Folge der Sendereihe Islam, Ernährung und Gesundheit. Die Verschiedenheit bei den Kulturen wirkt sich auch auf die Essgewohnheiten und Manieren aus. Jedes Volk auf der Welt hat seine eigenen Manieren beim Essen und ist der Meinung, dass die Beachtung dieser Regel das Essen noch genießbarer macht. Wie Sie bestimmt noch wissen, haben wir in der letzten Sendung über manche islamische Anordnung während des Essens gesprochen und es wurde erwähnt, dass diese islamische Lehre nicht nur die Gesundheit des Menschen im Auge haben, sondern auch Einfluss auf die Persönlichkeit und den Charakter nehmen können. Es ist auch gesagt, dass im Islam die Nahrung nicht das Ziel ist, sondern ein Mittel, um mehr Energie und Kraft zu finden, Kraft, die man braucht, um die individuellen und alltäglichen Aufgaben meistern zu können und auch Gott anzubeten. Heute werden wir uns deshalb weiter mit den islamischen Essmanieren auseinandersetzen. Bleiben Sie also dran! Das Essen auf dem Boden ist eine Eigenschaft des Propheten Mohammed, Friede sei mit ihm, und der islamischen Führer. Die religiösen Großgelehrten sind der Meinung, dass diese Art von Essgewohnheit die Tugendhaftigkeit des Menschen steigert, da sie auch moralische und erzieherische Punkte enthält. Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, speiste immer am Boden und nahm sein Essen mit voller Frömmigkeit zu sich. Imam Sadiq a.s. sagte über Prophet Mohammed: Der Prophet aß seit der Offenbarungszeit bis zu seinem Tod wie normale Menschen und saß auch wie sie immer auf dem Boden. Man fragte Imam Sadiq, warum Hazrat Mohammed dies tat. Er antwortete: Wegen der Frömmigkeit vor Gott. Eine weitere Benimmregel lautet, dass man während des Essens keine Haram-Gerichte und Getränke wie Alkohol auf den Tisch oder auf das Speisetuch stellt. Brot sorgt aber dafür, dass sich der göttliche Segen der Speisen vermehrt. Deshalb wird auf Brot besonderes Augenmerk gelegt. Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, sprach: Achtet auf das Brot und respektiert es, denn Gott hat gerade wegen des Brotes viel Segen vom Himmel herabgeschickt und somit wurden die Gaben auf der Erde gebildet. So wurde im Islam empfohlen, nicht auf Brotkrümel zu treten oder ihm ohne Respekt zu begegnen. Darüber gibt es eine interessante Überlieferung von Prophet Mohammed, der seinen Anhängern sagte: Früher gab es einen Propheten namens Daniel. Eines Tages forderte Daniel einen Schiffskapitän auf, ihn gegen ein Stück Brot mitzunehmen. Der Kapitän schmiss das Brot zur Seite und sagte: Was soll ich mit dem Brot anfangen? Es gibt so viel davon, dass man hier und dort sogar darauf steigt. Als Daniel dies sah, hob er seine Hände und sprach zu Gott: O Gott, ehre das Brot. Hast du gesehen, was der Mensch da gemacht hat? Als Gott dies hörte, befahl er dem Himmel nicht mehr zu regnen und der Erde, dass sie austrocknet wie Lehm. So entstand eine große Hungersnot und alle begannen sich zu zanken. Um einen Ausweg aus dieser Situation zu finden, gingen sie zu Prophet Daniel. Als Daniel die Probleme der Menschen sah, hob er seine Hände zum Himmel und sprach: O Gott, gib uns deine Gnade und Barmherzigkeit zurück und quäle die Unschuldigen und Kinder nicht wegen der Sünde des Schiffseigners und wegen seiner Respektlosigkeit.
Aus der Sicht des Islams ist die gemeinsame Nahrungsaufnahme sehr wichtig. Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, sprach: Esst zusammen, denn dann werdet ihr von Gnade umgeben. Eine Gnade ist zum Beispiel, dass mit dem gemeinsamen Zusammensein beim Essen die Zuneigung und Liebe unter den Familienangehörigen wächst. Heutzutage sind Psychologen der Meinung, dass das gemeinsame Essen ein erzieherischer Faktor ist. Sie führen den Familien vor Augen, wie wichtig dieser Umstand ist und dass sie sich dafür Zeit nehmen sollten. Forschungen haben gezeigt, dass Kinder, die mit ihrer Familie gemeinsam essen, gesünder sind als Gleichaltrige, die allein essen müssen. Sie sind sogar erfolgreicher in der Schule und greifen weniger zu Drogen. Auch sind sie ruhiger und streiten weniger. Dr. David Ludwig, Professor der Kinderambulanz in Harvard, empfiehlt den Eltern: Sollten sie nicht alle Mahlzeiten miteinander verbringen können, wenigstens einen Tag in der Woche dafür zu bestimmen und diesen Tag nur der Gemeinsamkeit zu widmen. Dr. Ludwig sagt weiter: Die gemeinsame Mahlzeit mit dem Kind kann helfen, an dessen Probleme heranzukommen. Er empfiehlt den Eltern, dass sie sich während des Essens oder danach mit den Kindern über ihren Tag unterhalten. Denn während der Mahlzeit schämen sich die Kinder weniger, über ihren Kummer zu sprechen. In islamischen Lehren hat die gemeinsame Mahlzeit auch ihre eigenen Manieren. Gott sagt in der Sure Ahzab, Vers 53, O ihr, die ihr glaubt, betretet nicht die Häuser des Propheten, es sei denn, dass euch zu einer Mahlzeit Erlaubnis gegeben wurde, und wartet nicht auf deren Zubereitung, sondern tretet ein, wenn immer ihr eingeladen seid. Die Empfehlung Gottes im Koran enthält sehr viele feine Punkte. Man soll zum Beispiel auf eine Einladung warten, denn es ist möglich, dass der Gastgeber nichts zum Anbieten zu Hause hat und sich deshalb grämt. Auch soll man nicht zu früh erscheinen und wiederum den Gastgeber stören. Muhammad Ghazali, ein islamischer Denker und Forscher, schreibt in seinem Buch Ihya'e Ulumuddin über das Leben von Prophet Muhammad, Friede sei mit ihm. Er erläutert in diesem Buch auch die Sitten und Bräuche, die bei gemeinsamen Mahlzeiten zu beachten sind. So heißt es unter anderem, es ist angemessen, sich an dem zu bedienen, das vor einem steht, und nicht die Hand nach anderen Speisen auszustrecken. Man soll auch nicht darauf achten, was und wie die anderen essen. Am besten ist es, wenn man sich nur um sein eigenes Essen kümmert. Im Islam ist es Tradition, dass der Gastgeber seinen Gast zum Essen aufruft und ihn bittet, mit der Mahlzeit zu beginnen. Auch soll der Gastgeber nicht früher mit dem Mahl aufhören als seine Gäste. Ghazali schreibt weiter, dass man älteren Personen und auch Weisen in der Regel erlauben soll, mit dem Essen zu beginnen. Er erwähnt auch, dass man nichts tun soll, wovor sich die anderen ekeln, zum Beispiel mit vollem Mund zu sprechen. Bis zu einer weiteren Folge, Gott schütze Sie.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen. Thank you.
Thank you.